Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
BR Schlager, das Showbühne-Interview heute mit einem der prominentesten Musical-Regisseure in der deutschen Musical-Landschaft. Ich glaube, es gibt nur eine Handvoll Namen, die man nennen könnte, und sein Name fällt meistens als erstes. Und ich freue mich, dass er heute hier ist, bei uns im Studio von BR Schlager. Herzlich willkommen, Andreas Gergen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Gergen, der Anlass ist ein Heimspiel für uns, muss ich sagen, in Nürnberg, denn Sie inszenieren zum ersten Mal jetzt an der Oper in Nürnberg. Ich muss jetzt erst einmal kritisch nachfragen. Es geht um Jesus Christ Superstar. Ein Stück, ich weiß nicht, wie oft ich das in den letzten 30 Jahren schon gesehen habe, ja. Wie viele Inszenierungen. Ich erlaube mir kritisch einmal an einen doch sehr gefragten Regisseur die Frage zu stellen, was reizt eigentlich einen noch an diesem Stück? Ist das nicht irgendwo schon jetzt abgespielt und mit der Regie fix und fertig?
Na, überhaupt nicht. Also zum einen ist tatsächlich Jesus Christ Superstar ein Musical, warum ich überhaupt zu diesem Genre gekommen bin. Das habe ich damals noch am Saarländischen Staatstheater als Statist mitspielen dürfen. Mhm. Und außerdem hat mich die Musik wirklich meine ganze Jugend lang verfolgt. Also die Schallplatte hatte noch mein Bruder und der hat die immer laufen gehabt und ich bin sehr vertraut mit dem Stück. Es war mir tatsächlich ein Herzensanliegen, dieses Stück mal zu inszenieren. Und als ich eben mit der Theaterleitung ins Gespräch gekommen bin, haben wir nach Stücken überlegt und ich habe gesagt, so, was ich noch nicht inszeniert habe und was mich unheimlich reizen würde, wäre Jesus Christ Superstar. Tada! Da bin ich.
Herr Herzog hat Ihnen jetzt die Möglichkeit gegeben.
Ja.
Aber nochmal die Frage, kann man da heute eigentlich noch irgendwas
ein
anders
gewinnen?
Ja? Oder ist eigentlich schon alles fertig gemacht? Es gibt so viele Inszenierungen und ich bin mir ganz sicher, auch in den letzten 30 Jahren haben Sie das Ganze auch sicher 10 bis 15 Mal irgendwo gesehen.
Absolut. Und tatsächlich haben wir ein spezielles Regiekonzept gewählt dafür. Es gibt eine Erzählung von Dostojewski, der große Inquisitor. Da kommt Jesus zurück auf die Erde und der große Inquisitor beäugt diese Tatsache kritisch und dem ist das gar nicht recht, dass sein Chef aus dem Himmel zurück auf die Erde kommt, nimmt ihn gefangen und sagt zu ihm, du hast hier auf der Erde nichts mehr zu suchen. Du hast das Werk begonnen, ja, aber bist eigentlich gescheitert, du warst zu lasch und du hast zu viel Freiheiten gegeben den Menschen. Wir führen das Werk nun zu Ende. Und genau das ist der Regieansatz für unsere Inszenierung. Das heißt, unser Jesus und unsere Jesus People, die Jünger, sind quasi Kirchenkritiker und wir übertragen das römische System, das Autoritätssystem auf den Vatikanstaat. Das heißt, Herodes ist der Papst, der Pontius Pilatus ist der Präfekt der Glaubenskongregation, der ihn dann genauer unter die Lupe nimmt und verhört. Und unsere Priester aus dem eigentlichen Stück sind Kardinäle und Bischöfe.
Also eine kirchenkritische Jesus Christ-Inszenierung.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, tatsächlich bin ich ja gerade bei diesen Klassikern, und ich glaube, so kann man Jesus Christ Superstar mittlerweile auch nennen. My Fair Lady habe ich ja auch gemacht und haben einen besonderen Ansatz gesucht. Jesus Christ Superstar eben auch. Und was war tatsächlich die Wirkung dieses Werkes zu seiner Entstehungszeit und zu der Zeit der Uraufführung? Das war ein handfester Skandal und den wollen wir nicht provozieren. Aber auf jeden Fall haben sich die Leute gewundert, dass da auf einmal ein Jesus auf einer Musicalbühne zu erleben war und dass ein Judas doch eigentlich sehr nachvollziehbar seine ganze Problematik auf der Bühne darstellt. Und ähnlich machen wir es. Also wir legen so ein bisschen den Finger in die Wunde, Kirchenkritiker. Es gibt da einige Punkte eben an der Institution Kirche, die man durchaus kritisch beäugen kann. Und Jesus ist mit seinen Jüngern auf einer Demo auf dem Petersplatz und crasht eine Papstmesse bei Hosanna. Und das gefällt dem Klerus natürlich überhaupt nicht. Und deshalb sagen die, Jesus, der gehört nicht auf die Welt, sondern der gehört zurück ans Kreuz. Und da mal schauen, ob er da am Ende auch wieder landet.
Da muss man ja auch ganz sensibel rangehen. Ich spüre jetzt ein bisschen, hier wird umgedreht, was ja im Stück eigentlich immer den Juden dann vorgeworfen wird, werfen Sie jetzt dann den Christen vor?
Nicht den Christen, aber der Institution Kirche. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir eben die Religion oder den Glauben an sich nicht komplett verdammen. Und tatsächlich ähnlich wie bei Herr, was ich in Salzburg in der Felsenreitschule auf die Bühne bringen durfte, ist das tatsächlich ein Ensemblestück, also wo wir sehr viel gesprochen haben. Auch das Konzeptionsgespräch verlief anders als ein normales Konzeptionsgespräch, wo ich einfach ein Konzept vorstelle, sondern da haben wir zuerst mal über Glauben und über den Glauben eines jeden einzelnen Mitwirkenden gesprochen. Eben ganz viele im Ensemble auch sagen, ne, der Glaube und die Religion und der Urgedanke der Religion, nämlich Prinzip Glaube, Liebe, Hoffnung, in erster Linie Liebe, gibt doch vielen auch Halt. Und das wollen wir eben auch nicht vom Tisch wischen, sondern sagen nur, also an der Institution Kirche könnte man eben einiges verbessern und Verbesserungen vornehmen.
Das Ganze, habe ich gelesen, ist dieses Mal auch wieder eine Zusammenarbeit mit der August-Everding-Akademie. Das heißt, da kommen dann auch Studenten mit auf die Bühne.
Ja, aber die Studenten sind schon nahezu Profis. Also die stehen kurz vor ihrem Abschluss. Diese Abschlussproduktion darf ich auch im Herbst inszenieren. Also da werde ich zu Gast in München dann sein, im Prinzregententheater. Und das ist wirklich ganz toll, dass ich jetzt schon die Damen und Herren, angehende Musical-Darstellerinnen und Darsteller, eben auch schon kennenlernen darf.
Es ist Ihr Debüt in Nürnberg an der Oper. Ich muss schon mal fragen, warum waren Sie bei uns noch vorher nicht, nie angefragt worden?
Das frage ich mich auch.
Ja.
Ich wäre vorher bereit gewesen.
Immerhin hat 40 schon einmal engagiert.
Richtig, genau.
Das ist aber schon sehr, sehr lange
her. Das stimmt auch, genau. Ich habe ja meine künstlerische Heimat so ein bisschen nach Österreich verlegt. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Aber wahrscheinlich eben über den Karl Philipp von Maldegem, den Intendanten vom Salzburger Landestheater, der mich ja schon 2009 mit nach Salzburg gebracht hat, damals für eine Operette, Frau Luna. Und in der zweiten Spielzeit durfte ich Kiss Me Kate inszenieren. Ja, dann war ich 6 Jahre fest am Salzburger Landestheater als Operndirektor. Und habe dann irgendwann meine Freiheit vermisst, bin dann wieder in die Freiberuflichkeit gegangen und bin aber immer wieder gerne zu Gast, eben sowohl in Salzburg, in Wien, Klagenfurt, Linz, alles Österreich.
Herr Gergen, wenn wir Sie heute jetzt schon einmal hier haben zum Showbühne-Interview, wir wollen Sie natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen und über einige Produktionen der letzten Jahre sprechen. Sie hatten eine unglaublich kurze, ohne dass es negativ klingt, kurze Karriere auf der Bühne.
Stimmt.
Ich kann mich wirklich noch erinnern, ich habe Sie gesehen in Berlin im Glöckner 99, damals mit Drew Sarich, den damals kein Mensch kannte.
Ja.
Und da waren Sie als Musical-Darsteller, als Clopin, waren Sie auf der Bühne.
Ja.
Und dann war irgendwann Game Over mit der Bühnenkarriere.
Nicht Game Over, sondern der Glöckner von Notre Dame war quasi der Beginn meiner Regielaufbahn auch. Denn dort habe ich 2 Kollegen kennengelernt, den Gerald Michel und den Christian Strubeck. Christian Strubeck ist heute der Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien. Und wir haben damals zu dritt während dieser Laufzeit, während dieses Jahres 99, 2000, eine Firma gegründet und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Musicals zu produzieren und zu inszenieren. Das heißt, wir haben privates Geld zusammengelegt und haben dann unser erstes Stück in Berlin im kleinen Theater am Südwestkorso auf die Bühne gebracht. Du bist in Ordnung, Charlie Brown. Da war Felix Martin Snoopy und Katharine Merling war Sally gewesen. Ich war Charlie, Charlie Brown. Und tatsächlich resultierte die Gründung dieser Firma daraus, dass ich gerade von der Hochschule der Künste als frisch gebackener Musicaldarsteller in diese Großproduktion gekommen bin und nachdem ich eben 500 Vorstellungen der Glöckner von Notre Dame gespielt habe, mir gedacht habe, das kann doch wirklich nicht alles sein an diesem Beruf und ich möchte kreativ sein. Das war zwar eine ganz spannende Zeit, auch die Probenzeit in New York. Wir waren ja 4 Wochen in New York gewesen und haben da sowohl Workshops inszeniert, als auch dann die Produktion für Berlin geprobt. Und als wir eine Probenbühnenfassung am Broadway den Chefs von Disney gezeigt haben, sind wir zurück nach Berlin gefahren und haben das Ganze dann auf die Bühne vom Theater am Potsdamer Platz gebracht.
Vermissen Sie heute irgendwie noch dieses Bühnenleben, mal wieder auf der Bühne zu stehen? Könnte das mal wieder passieren?
Meine Darstellerinnen und Darsteller sagen mir das, dass sie das an mir beobachten. Ich weiß nicht, ob sie recht haben.
Spielen sie schon, wenn sie Regie führen?
Ich versuche es zu vermeiden tatsächlich. Also meine Philosophie beim Regieführen ist, dass eben alles aus den Darstellern selbst kommen muss. Also in Gesprächen. Mir ist es auch ganz wichtig, dass wirklich die Darstellerinnen und Darsteller ihre eigene Persönlichkeit mit in die Rolle einbringen. Und vertrete die Theorie, dass wenn ein Darsteller eine Rolle anlegt, ein anderer eine komplett andere Fassung oder Lesart dieser Rolle eben auch entwickeln würde im Laufe der Probenzeit.
Aber jetzt nochmal die Frage, könnten Sie sich das vorstellen, noch einmal heute jetzt auf die Bühne zu gehen? Wären Sie in der Lage, heute vielleicht nochmal den Clopin hinzuschmeißen?
Den Clopin glaube ich nicht, aber... Sie haben mich schon erwischt, genau. Also ich glaube, irgendwann werde ich wahrscheinlich der Versuchung nicht entsagen können. Und vielleicht kann man den Andreas Gergen irgendwann als komischen Alten dann mal auf der Bühne erleben.
So alt sind Sie jetzt auch
noch. Doch, ich bin 50 geworden letztes Jahr.
Ja, mit 50 ist man das heute das neue 40.
Ah, okay, verstehe. Ja.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, eines Ihrer ersten Regiestücke war Du bist in Ordnung, Charlie Brown. Und dann folgte schon so eine erste Intendantenmöglichkeit. Sie haben in Berlin ein Haus übernommen, das heute Dieter Haller vor Ort hat.
Richtig, genau.
Das Schlossparktheater in Berlin. Und Sie wollten ja auch da schon immer ein bisschen so neue Musicals machen. Mhm. Pinkelstadt war damals
ja.
Premiere, deutschsprachige Erstaufführung.
Absolut.
Liegt Ihnen so am... neuen Musical, das besonders am Herzen dann?
Vieles liegt mir am Herzen, genau. Also sowohl die Klassiker eben neu zu entdecken und im Sinne der Erfinder, sprich des Komponisten und des Librettisten, eben die Stücke eben für heute und mit heutiger Relevanz auch auf die Bühne zu bringen, aber natürlich auch Stücke wie Next to Normal oder was mir auch noch auf der Liste fehlt, oder Everybody's Talking About Jamie, tolle Musicals, nach denen ich dürste und wo ich nur auf eine Gelegenheit warte, die auch auf die Bühne bringen zu können.
Vielleicht hört gerade irgendein Intendant zu.
Das wäre doch was, genau.
Das war jetzt die Bewerbung über BR Schlager.
Ja, bitte.
Der Opernintendant, zum ersten Mal ein Haus geführt in Berlin, Schlossparktheater. Vorhin schon angesprochen, Sie waren Intendant, Operndirektor am Salzburger Landestheater. Mich würde mal interessieren, wenn Sie da Musicalpläne entwickeln, was geht da in Ihren Kopf vor? Wie funktioniert das bei Andreas Gergen?
Also es ist natürlich zuerst mal ganz viel Recherche angesagt. Also ich versuche mich dann in ein Stück hineinzuarbeiten, lese Bücher, Google viel, assoziative Themen, die eben mit dem Stück in Verbindung zu bringen sind und versuche mir dann eben ein Konzept, mich darauf festzulegen, bespreche das dann natürlich dann mit Dramaturgen, Dramaturginnen, bis es dann letztendlich dann zu einer Probenzeit kommt oder eben auch mit meinem Bühnenbildnern, Kostümbildnerinnen, das ist alles Teamarbeit. Ich würde wirklich sagen, ich bin ein Teamplayer, was mir ganz wichtig ist. Es gibt ja so dieses alte diktatorische Theatersystem, aber das liegt mir ganz fern, weil ich wirklich sage, ein Theater lebt wirklich einerseits von der Vielfalt, als auch von den Menschen und dem Team, was einem Theater arbeitet. Und so sehe ich mich auch als Regisseur. Und da wundern sich manchmal auch viele Darstellerinnen und Darsteller, die noch nicht mit mir gearbeitet haben, dass ich tatsächlich da so in die Kommunikation gehe und dass sie auf einmal auch ihre Rolle mitbestimmen können. Und daran müssen sich einige, die noch nicht mit mir gearbeitet haben, sich zuerst mal dran gewöhnen, an diese Freiheit, weil natürlich diese Freiheit auch ein bisschen Verantwortung auch dann bedeutet. Ich sage immer, die Verantwortung übernehme ich, also das nehme ich alles auf meinen Rücken, aber tatsächlich die Gespräche und der Austausch und das sich gegenseitig inspirieren, ist mir da ganz wichtig, weil ein Thema, vielleicht resultierend aus dieser Zeit, als ich mit Christian Strubeck und Gerald Michel die Firma gegründet habe, unser Thema oder unser Motto ist, viele Köpfe haben mehr Ideen als nur einen Kopf. Und ich würde es natürlich alles aus meinem Blickwinkel sehen. Ich will aber auch vorher andere Meinungen auch noch kennenlernen, bevor ich dann mich auf eine Sichtweise und eine Richtung festlege.
Sie gehen sicher mit einem Regiekonzept in die Proben. Mhm. Ist es aber dann schon einmal passiert, dass durch derartige Gespräche Ihr Regiekonzept vollkommen über den Haufen gefahren worden ist?
vollkommen nicht. Also da bin ich dann doch der Steuermann, der versucht, das Steuerrad in der Hand festzuhalten. Das ist auch so ein Bild, was ich gerne benutze und gerne versuche, dann eben die Felsen und alles, was uns so im Weg liegt, alles zu umfahren. Aber eben alles in Ruhe und alles sehr bedacht. Eben dieses sich gegenseitig inspirieren ist eben wichtig und eben die ursprüngliche Bedeutung des Wortes meiner Zunft Director, also Richtungen geben, Richtungen weisen, eine Richtung aufweisen auch zuerst, aber dann möglicherweise auch so ein bisschen korrigieren und auch nochmal vielleicht den Kurs ein bisschen ändern.
Gibt es ein konkretes Beispiel? Können Sie sich an ein Stück erinnern, wo das so passiert ist, dass dann durch die Gespräche mit Darstellern Sie auf komplett neue, andere Gedanken gekommen sind, vielleicht Ihr eigenes Konzept überdenken mussten?
Ich glaube schon, ja. Also gerade bei dem Musical Hair, was in Salzburg aufgeführt wurde, also was es eben tatsächlich da alles zu berücksichtigen gab, weil da haben wir auch versucht, das Stück eben ins Heute zu bringen. Also es gab dazwischen auch eben die Kriegsansage von Putin, der ist immer mal wieder aufgetreten. Dann gab es eben mit Hutt, eben dem POC-Menschen in Heer, den habe ich aus Afrika eben übers Mittelmeer an der Küste Italiens ankommen lassen. Und das waren alles so Dinge, die ich mir einerseits als Richtung ausgedacht habe, aber wo es dann auch nochmal die Sensibilität für jede einzelne Rolle eben nur mit dem Darsteller oder der Darstellerin an sich möglich war. Mhm. Auch wirklich da nochmal die Details zu finden, auch die politische Korrektheit innerhalb dieser Figuren. Da hatten wir den tollen Savio eben mit dabei, der eben ganz viel eben auch aus seinem Leben erzählen konnte, eben was das Thema Ausgrenzung angeht oder wie es sich anfühlt, anders auszusehen in einer Welt von Weißen. Da hat sich doch eben so mein Blick eben ein bisschen verändert, gerade in Hinblick auf diese Rolle auch.
Herr war übrigens ja auch im Deutschen Theater in München zu
Richtig,
sehen.
Genau.
Allerdings etwas kleiner,
etwas
gepresster als in der großen Felsenreitschule.
Ja.
Herr Gergen, es gibt auch viele Open-End-en-Suite-Musicals, wo Ihr Name draufsteht. Eines ist im Moment ein absoluter Renner in Wien.
Ich freue mich so darüber. Und das ist ein Wahnsinn, ja.
Wir hatten vor kurzem auch bei uns im Showbühnen-Interview hier auf BR Schlager Moritz Mauser zu Gast. Also es geht um Rock Me Amadeus.
Ja.
Vor einigen Jahren haben Sie auch für die Vereinigten Bühnen Wien das Fendrich-Musical gemacht, I'm from Austria.
Ja.
Zwei österreichische, nennen wir sie mal, Popheilige. Hm. Jetzt fragt sich, wer ist heiliger von den beiden? Ja. Eine lebt zumindest nicht mehr.
Stimmt.
Welches war für Sie eigentlich schwieriger vom Anspruch her zu inszenieren? Aufgrund der Erwartungen, die natürlich sowohl bei einem Fendrich-Musical wie auch bei Falco da sind.
Ich muss sagen, dass die Erwartungen und der Druck doch bei Falco größer waren als bei I'm from Austria. Natürlich gibt es viele Österreicherinnen und Österreicher, die denken, dass sie ihren Hans Hölzel und ihren Falco kennen. Denken sie, genau. Und dann eben genau die Spur zu treffen, dass möglichst viele Falco-Fans, aber eben auch Musical-Fans eben dieses Stück sehen und tatsächlich sagen, wir verstehen jetzt diesen Charakter, dieses Hans Hölzels eben besser. Das war eine ganz schöne Herausforderung. Und das ist uns eigentlich in der Arbeit an dem Stück erst bewusst geworden, dem Christian Strohbeck und mir. Die Idee wurde während der Pandemiezeit geboren. Das heißt, da begann die Arbeit an der Konzeption des Stücks. Dann haben wir ja nach einem amerikanischen Entwicklungsprinzip der Workshops, zwei Workshops auch veranstaltet, wo wir auch schon einen Falco gesucht haben und in Moritz Mauser gefunden haben, einen Musical-Studenten, wo wir gesagt haben, okay, den Workshop kann der jetzt mal machen und dann schauen wir mal weiter und dann gibt es ja auch nochmal Vorsingen. Aber dieser Kerl hat wirklich diese Rolle so geschickt um sich herum gebaut, dass es nur wenige gab, die diese Rolle dann tatsächlich genauso machen konnten wie er. Nämlich, dass er am Abend 20 Songs singen muss. Also er ist ja der Hauptakteur in diesem Stück und auch der Sänger, nicht nur der meisten, sondern fast aller Songs in dem Musical. Und der hat eben auch so eine Tiefgründigkeit mitgebracht, dass es gar keine andere Wahl gab, als Moritz Mauser dann eben auch wirklich als 22-Jährigen, damals war er noch 22, dann eben bei einer Österreich-Premiere über Ihre Heiligkeit Falco zu präsentieren.
Sie sagen jetzt auch schon die Heiligkeit, ja. Falco.
Ich bin ganz bei Jesus Christ Superstar.
Ja. Genau. Die Stücke färben jetzt
absolut
ab.
Auch eine Theorie von mir.
Hängt der Druck damit zusammen, wenn ich so an dieses Falco-Musical jetzt denke, hier geht es um eine Biografie. Das Fendrich-Musical war eine fiktive Geschichte,
absolut,
die nichts mit Fendrich zu tun hatte, die eigentlich nur seine Songs verwendet hat. Und liegt da dann die mehr Heiligkeit drinnen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Überschrift bei I'm from Austria, dem Reinhard-Fendrich-Stück, war Revue-Operette. Und zwar Revue-Operette aus den 20er Jahren, wie sie Erik Scharell im Großen Schauspielhaus in Berlin auf die Bühne gebracht hat. Mhm. Zum Beispiel im Weißen Rössel. Also das war eines der größten Titel, die damals in den Ende der 20er Jahre dort liefen.
Also und spielte ja auch in einem Hotel dann.
Ja, absolut, absolut. Ja. Nein, nein, also die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Also das war unser großes Vorbild gewesen.
Ich überlege gerade, ich meine, Edler war der Name.
Richtig, genau, Hotel Edler. Und es gab die Edler-Torte.
Ja. Woher die bloß kommt.
Naja, nein, und wir wollten tatsächlich für Österreich und auch die Piefkes und die Berliner, die damals auch in Berlin eben ein Stück über Österreich auf die Bühne gebracht haben, wir waren dann natürlich im Auge des Orkans mitten in Wien, dass wir eben tatsächlich eine Revue-Operette im Stil von Im Weißen Rössel im Raimund-Theater auf die Bühne bringen wollten.
Das Ganze ging ja auch nach Asien.
Richtig, genau.
Waren Sie dort auch Backstage vielleicht irgendwo im Hintergrund regiemäßig tätig? Oder
überhaupt nicht. Die haben ein Textbuch von uns bekommen, haben auch nochmal ein bisschen eben für den asiatischen Markt auch Änderungen vorgenommen am Stück. Aber das wurde von einem Spezialisten vor Ort dann inszeniert. Das war ja ein reines Damenensemble. Also das heißt, auch die Herrenrollen wurden von Damen dargestellt. Ich habe es leider nicht gesehen, aber Christian war sehr begeistert von dieser Fassung auch.
Falco, Rock Me Amadeus läuft im Moment hoch erfolgreich in Wien. Tickets sind irgendwann Schwarzmarktangelegenheiten, Also im Moment, man muss sehr, sehr schnell sein.
Ja.
Es wird auch ab September jetzt fix eine weitere Spielzeit geben. Könnten Sie sich dieses Stück auch bei uns, so wie es aktuell in Wien gespielt wird, auch auf dem deutschen Markt vorstellen?
Ich denke schon. Also Falco.
Mit diesem Wiener Schmäh?
Ja, also ich finde immer Wiener Schmäh, das hören wir so oft in Österreich. Auch bei einem vom Austria war das so oft Thema gewesen, dass der deutsche Humor und der österreichische Humor. Dann hat eine Darstellerin auf der Bühne bei einem vom Austria irgendeinen sogenannten Schmäh gemacht und dann hat ein Orchestermusiker gemacht, ja, das ist österreichischer Schmäh. Und aber nicht wissend, dass der Gag eben von Christian Struppeck geschrieben wurde oder Titus Hoffmann. Dieser Humor unterscheidet sich nicht wirklich voneinander. Also entweder ist Humor gut oder eben nicht gut. Und insofern denke ich, dass Falco, so wie wir das jetzt in Wien gebaut haben, auch absolut was für den deutschsprachigen oder den deutschen Markt wäre, den deutschen Markt wäre. Und wir sind alle auch mit Falco aufgewachsen. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, wo wir auf Viva oder in anderen Sendern
MTV
genau,
gab, ja.
Genie gesehen haben und total fasziniert waren von diesem Geheimnis, was in diesem Video stattfindet. Also ich finde schon, das würde auch funktionieren.
Sie sprechen jetzt schon die Videos an. Ich habe das Stück jetzt zweimal gesehen im Ronacher. Für mich hat das auch Videocharakter.
Absolut, ja. Vielleicht eben auch gerade eben durch diese bühnenfüllende LED-Wand im Hintergrund.
Ja.
Und eben, dass das wirklich, wenn es in die Songs reingeht, die natürlich eng mit der Handlung auch verwoben sind, aber oft geht es dann tatsächlich in so eine Videoclip-Ästhetik über. Das stimmt, ja.
Also mir ist auch sehr aufgefallen, es gibt keine große Kulisse, kein großes Kulissengeschiebe in dem Stück.
Mhm.
Man sieht immer eigentlich die Bühne in ihrer Gänze, in ihrer Riesenfülle.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, für einen Regisseur ist das auch eine Herausforderung, die dann entsprechend zu füllen.
Füllen dann, ja. Tatsächlich wurde dieses Bühnenkonzept, also dieser leeren Bühne, wo dann diese Kästen in diesem Spiegelraum von der Seite reingefahren kommen, also große Raumkisten, aber eben auch kleine Spielkisten. Und diese kleinen Spielkisten waren Bestandteil unserer Workshops. Also das heißt, diese Kisten gab es auch in den vorbereitenden Proben, als wir das Stück eben untersucht haben, ob das funktioniert. Und eben dieses Prinzip mit den Spielkisten, die sich zu unterschiedlichen Formationen zusammensetzen, hat unserem Choreografen Anthony van Laast so gut gefallen, dass er gesagt hat, ich hätte so Lust, mal ein Stück wirklich so scheinbar improvisiert, mit improvisierten spielerischen Mitteln auf die Bühne zu bringen. Und so haben wir es dann eben auch gemacht. Und man denkt trotzdem, die Bühne ist voll und wir haben ein großartiges Ensemble. Und die werden natürlich umso mehr in den Mittelpunkt gerückt dadurch.
Ein weiteres Stück, das inzwischen ja auch Kultstatus in Salzburg hat, wo man auch schon fast fragen muss, warum keiner vor Ihnen auf die Idee gekommen ist. Sie haben in Ihrer Opernzeit Sound of Music, die berühmte Trapp-Geschichte, dort auf die Bühne gebracht. War das für Sie endlich ein Muss?
Na, überhaupt nicht. Eigentlich nicht.
Aber man hat immer gewartet.
Ja, man hat immer gewartet, aber ich glaube, es hat sich niemand rangetraut. Eben auch eine heilige Kuh, die es galt zu schlachten.
Ich glaube, die Volksoper war zumindest vorher mal
absolut
dran. Ja.
Und tatsächlich in den 90er Jahren auch das Volkstheater in Wien. Allerdings war das eine sehr schräge Inszenierung, bei der die Kinder, die Trappkinder, von Erwachsenen dargestellt wurden. Ich glaube, da war Gretel die Jüngste, die im Stück eigentlich 6 ist, war 50 oder irgendwie sowas.
Sie sagen wieder eine heilige Kuh. Also wir bleiben heute in der heiligen Sprache bei Jesus Christ. Es klingt dann auch wieder nach so einem Vorsicht, lieber Andreas, was du hier machst.
Und ich glaube, da bin ich nicht, ich würde nicht sagen der Spezialist dafür, aber ich traue mich eben an diese Themen ran. Einerseits die Stücke in Wien. Wir haben ja auch in der Schweiz bei den Thuner Seespielen den Dellebach-Kari auf die Bühne gebracht, was auch so ein Schweizer Stoff war, wo die Berliner gekommen sind und den Schweizern diese Geschichte vorgespielt haben, ähnlich eben auch Sound of Music. Ich würde behaupten, dass es bei diesen Dingen, die wirklich so speziell lokal verortet sind, den Blick von außen braucht. Also dass man quasi
die Distanz
und eben mit einem neutralen Blick auf dieses Thema und auf dieses Stück zu schauen und möglicherweise auch nochmal eine andere Erzählebene zu finden. Bei Sound of Music war es ja so, dass wir eben besonders die politische Ebene unterstrichen haben. Also dass eben das Stück am Anfang nicht im Kloster beginnt, sondern dem Ganzen haben wir einen Prolog vorangesetzt, ein Schlachtfeld im Zweiten Weltkrieg, wo wir einen jungen Mann sehen, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht und um ihn herum sterben seine Kameraden. Und diese Figur ist eben der Postbote Rolf, den wir dann auch noch im Stück kennenlernen. Und der hat eben so kleine Stücke, wo es im Originalbuch eigentlich heißt, hier kreuzen die Kinder wie die 7 Zwerge die Bühne und die letzte, die Gretel, hat eine Kerze in der Hand und bläst sie aus. Also so ganz liebe, süße Sachen, die wir aber in Verbindung mit dem NS-Regime gebracht haben. Also, dass der Rolf als Postbote zum Beispiel einen Brief heimlich aufmacht und eben dort drin lesen muss, dass da eben sich ein Unwetter zusammenbraut. Im wahrsten Sinne des Wortes, im nächsten Moment hat es gedonnert und in dem schemenhaften Blitz konnte man eine Silhouette von Hitler eben erkennen. Das war zuerst mal starker Tobak für die Original-Lizenzgeber, die Rodgers und Hammerstein Organization, die extra aus New York kam. Das war natürlich ein großes Ding für die, dass Sound of Music in Salzburg aufgeführt wurde. Und die saßen in einer der Voraufführungen mit gespitztem Bleistift hinter uns. Und ich habe sie nur kritzeln hören. Genau. Und sie haben tatsächlich gesagt, so, das ist eine sehr ungewöhnliche Sichtweise auf das Stück. Also auf jeden Fall aus amerikanischer Perspektive und dass sie sich vorbehalten, was jetzt tatsächlich die Kritiker dazu sagen.
Ui.
Die Kritiker waren zum Glück begeistert und es hätte sein können, wenn die Kritiker gesagt hätten, da ging es doch irgendwie einen Schritt zu weit, dass wir da vielleicht auch nochmal hätten Änderungen vornehmen müssen. Haben wir aber nicht.
Es läuft heute immer noch in Salzburg.
Unzensiert.
Unzensiert, so weiter. Auf den deutschen Bühnen kommt das Stück überhaupt nicht vor.
Nee, das ist ganz lustig. Mich hat mal ein Intendant angerufen, die Stadt will ich nicht sagen, und hat mir versucht, The Sound of Music schmackhaft zu machen. Herr Gergen, dieses Stück läuft ja in Salzburg, aber wir wollen es ganz anders inszenieren. Wir wollen eine Antithese zu der Salzburger Produktion auf die Bühne bringen. Und ich so, ja, ich bin der Regisseur der Salzburger Produktion. Wir haben uns freundlich verabschiedet, genau, wollten im Kontakt bleiben, aber ich habe von dem Theater nichts mehr gehört.
Glauben Sie, dass das vielleicht daran liegt, eben diese NS-Ideologie, die im Stück auch immer kritisiert wird, die vorkommt, dass man hier in Deutschland da ein bisschen Vorbehalte hat?
Nee, das glaube ich nicht. Und ich glaube, in der Aufarbeitung dieser Zeit war Deutschland ja viel früher dran und auch viel früher, viel weiter. In Österreich, da gab es ja eben diesen Waldheim-Skandal in den 80er Jahren und diese Aufarbeitung begann erst sehr viel später. Und insofern glaube ich nicht, dass dieses Thema jetzt die, vielleicht ist es sogar das österreichische Idiom, dass man sagt, so, man kennt die Trapp-Familie nicht, dass vielleicht die deutschen Intendanten da etwas Vorbehalte dem Stück gegenüber haben, dass das vielleicht doch zu exotisch ist mit den Trachten.
Kommen wir ein bisschen in die Gegenwart. Mhm. Gehen wir mal ins letzte Jahr, 2023.
Was war denn da?
Da gab es in Mörbisch eine Inszenierung. Die erste Mamma Mia-Produktion, wenn ich richtig informiert bin, die frei war, weg von dem, was man sonst in Stage-Theatern und weltweit sieht.
Absolut.
Die durften sie machen.
Ja. Und auf jeden Fall auch die größte, die es bis dato zu sehen gab.
Das heißt, die Bühne in Mörbisch ist für einen Regisseur jetzt nicht unbedingt ein Freiheitsspiel, sondern auch eine Riesenherausforderung.
Herausforderung, genau. Zumal es ja sich bei Mamma Mia um ein Kammerstück handelt. Also da gibt es Zweier-, Dreier-Szenen und das eben auf einer 120 Meter breiten Bühne und dann eben für 6.500 Zuschauer zu inszenieren, das war schon eine Herausforderung, den Fokus richtig zu lenken, wo da der Zuschauer gerade jeweils auf der Bühne hinschauen soll.
Sie hatten ja schon Mörbisch Erfahrung
durch
eine Operette, die übrigens von unseren Kollegen von BR Klassik
ausgezeichnet wurde.
Vom Operettenboulevard gab es den Operettenfrosch für Andreas Gerken, damals in Mörbisch. Mhm. Haben Sie da schon ein bisschen dann die Erfahrung dieser Bühne mitnehmen können für Mamma Mia? Wie geht man daran? Denkt man sich erstmal, okay, Mamma Mia frei zu inszenieren ist zwar nett, ich bin der Erste, aber in Mörbisch, auf dieser Bühne, geht es nicht ein Tick kleiner?
Ich glaube auch hier, also sowohl die Stücke, mit denen ich mich befasse, als auch die Locations, ich versuche die Angst auszublenden oder quasi diese Frage, was könnte passieren, wenn, also diese Frage versuche ich mir nicht zu stellen. Natürlich passiert das auch manchmal in schwachen Momenten. Aber ich versuche, und das versuche ich auch jungen Kollegen zu vermitteln, Kolleginnen und Kollegen, einfach machen. Einfach ins kalte Wasser springen. Und ich muss sagen, bis jetzt ist noch nichts Größeres passiert, tatsächlich. Als dass man eben schauen musste, wie man sich freischwimmt und wie man tatsächlich in manchen fremden Gewässern sich zuerst mal zurechtfinden musste. Aber ich glaube, ich versuche diese Angst oder eben genau diese Frage, was könnten Konsequenzen sein, wenn ich jetzt da irgendwie scheitere, diese Fragen versuche ich auszublenden.
Das Stichwort fremde Gewässer passt dann zu Mörbisch. Da kann man auch baden gehen hinterher.
Oh mein Gott, ja. Nein, und auch mit 70 Leuten auf der Bühne. Das war natürlich ein riesiges Ensemble. Und eben im Gegensatz zu den Operetten oder auch der Operette, die ich dort inszenieren durfte, eben kein Ballettensemble, die so tun, als ob sie singen. Und dann der Chor singt aus einem Studio, was auf dem Gelände steht. Aber die Stimmen kamen bei der Operette eben von woanders als von den Darstellern auf der Bühne, bei den Solisten nicht, aber eben vom Chor. Und wir hatten eben freie Wahl mit 50 Musical-Darstellerinnen und Darstellern, die frei zu casten für ein großes Ensemble. Und das war natürlich Heaven, der Regisseurhimmel überhaupt.
Wie viel Macht in Anführungszeichen haben Sie denn bei der Cast-Besetzung?
Cast-Besetzung ist größtenteils Sache. Auch hier bin ich Teamplayer natürlich, aber das ist die Entscheidung des Regisseurs. Man diskutiert natürlich Ideen mit dem Intendanten oder Intendantin, in dem Fall war es Alfons Haider. Und der hat natürlich auch gefragt, so, aha, eine Anna-Rosa Döller, von der wir noch nie was gehört haben, die direkt auch oder noch nicht mal Abschluss gemacht hat. Das war natürlich eben auch eine große Überraschung gewesen, dass ich gesagt habe, in ihr sehe ich was. Authentizität, was ganz Ehrliches und Wahrhaftiges. Und prompt spielt sie jetzt im Jahr darauf die My Fair Lady, die Eliza. Und ich bin ganz stolz auf die junge Dame, dass die jetzt da auch so ihren Weg geht. Aber bevor sie nach Mörbisch geht, spielt sie bei mir noch die An in La Cage Folle in Klagenfurt. Und da sieht man auch, dass ich eben meinem Team und meinen Leuten und mit denen ich gearbeitet habe, da auch sehr treu bin. Und vielleicht bin ich da auch sehr ein Familienmensch, eine Familie, die ich so nicht habe. Genau. Aber dass ich dann quasi eine Theaterfamilie habe und Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeite.
Premiere in Klagenfurt wird am 25. April sein.
Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie Ihren Terminkalender auswendig
kennen.
Nein,
leider nicht.
Steht La Cage schon fertig für Sie vor Ihren Augen?
Elemente auf jeden Fall davon. Also es gibt das Bühnenbild. Jetzt parallel zu den Proben fanden am Wochenende Zoom-Meetings statt mit dem Ausstatter. Wir haben über die Kostüme gesprochen, übrigens auch mit Tecklenburg für die drei Musketiere, die ich dann im Sommer in Tecklenburg inszenieren darf.
Das ist der Termin am 13. Juli.
Danke nochmal. Nicht, dass da was durcheinander kommt. Und natürlich in der Konzeption gibt es dann immer auch Dinge, die vorher schon besprochen sein müssen, weil es sonst eben zu spät ist, um die im Bühnenbild oder Kostümbild eben mit einfließen zu lassen. Aber den Rest, auch bei La Cage Folle, eben mit unserem tollen Matthias Schlung als Albin und Zaza, da freue ich mich auch sehr drauf. Ein altbekanntes Gesicht auch für mich und ein sehr geschätzter Kollege. Da freue ich mich auch schon sehr auf die Gespräche und wie wir uns eben dieser Rolle heute nähern. Das Stück ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und wie man das eben auch wieder so ein bisschen aufpeppt, ohne das Stück irgendwie zu entstellen, weil das würde mir auch fernliegen, dass man Stücke so verdrehen muss, dass sie zu heute passen. Nein, ich glaube, das Spannende und die Kunst daran ist es tatsächlich mit kleinen Kniffs, weil zum Beispiel in Jesus Christ Superstar werden wir natürlich keine einzige Silbe verändern oder keine Note. Es ist tatsächlich nur eine Lesart oder eine Interpretation. Und tatsächlich jetzt nach 3 Wochen Probenzeit kann ich sagen, die sehr gut aufgeht. Aber da sollen sich andere ihr Bild auch drüber machen.
Wann beginnt bei Ihnen eigentlich so die Regiearbeit? Sie haben jetzt schon zum Beispiel für nächstes Jahr, für den 15. Februar 2025, eine Welturaufführung in Salzburg angenommen. Da läuft das Musical Skiverliebt.
Ja.
Tickert es da in Ihrem Kopf jetzt schon oder sagen Sie sich, hat Zeit, da fange ich irgendwann im August, im September an? Wann beginnt bei Ihnen der Prozess?
Eigentlich sobald ich den Auftrag kriege. Also ich bin auch jemand, der nicht Nein sagen kann.
Man sieht es an Ihren Plänen.
Ja, absolut, oder? Ja. Nein, ja. Weil ich eben wirklich, glaube ich, sofort, wenn ich einen Titel höre oder eine Thematik, wie jetzt bei dieser Uraufführung auf, dass ich sofort Bilder dazu habe oder mir Gedanken dazu mache, sofort Feuer fange auch für eben bestimmte Themen. Ja, also ist vielleicht ganz schön, aber andererseits, wie Sie auch sagen, also der Terminkalender ist da natürlich ganz voll und ich muss mir dann schon so meine Inseln für die Vorbereitung der jeweiligen Produktionen, die dann möglicherweise ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später folgen, muss ich mir kleine Inseln schaffen. Jetzt nach Jesus Christ Superstar habe ich zuerst mal 2 Wochen Pause, wo ich mich dann auch wieder um die kommenden Projekte kümmern kann. Dann im Mai habe ich eine größere Pause von 5 Wochen, wo ich mich dann auch um Baden kümmern kann. Da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf
zu sprechen kommen.
Wir müssen sprechen, auf jeden Fall. Und Freiräume brauche ich schon, weil wenn ich dann in einer Produktion bin, ist es schwierig für mich, Multitasking zu sein. Also da bin ich wirklich dann auch ganz im Moment und ganz bei einer Produktion. Und es ist schwierig dann tatsächlich mir plötzlich andere Geschichten im Kopf dann vorzustellen. Da bin ich wirklich ganz bei einer Produktion und versuche mich wirklich immer tiefer in diese Thematik hineinzuarbeiten.
Kann man als Regisseur eigentlich sich in ein Musical von Kollegen setzen und einfach mal genießen, abschalten?
Ja, auf jeden Fall.
Oder rattert es da auch dann?
Nee. Also ich lasse mich gerne verzaubern im Theater. Und das geht mir bis heute auch noch so. Also gerade auch, wenn ich in London oder New York sitze, also da bin ich bereitwilliges Opfer.
Denkt man dann nicht, ich würde es so und so machen und das Stück wäre mal was für mich?
Schon, das Stück wäre mal was für mich. Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich eher aus einer eigenen Perspektive. Für mich zählen auch einerseits die Leute, wie schon erwähnt, mit denen ich das Stück erarbeite, aber andererseits auch der Ort, an dem ich das Stück inszeniere. Also ich glaube, ich würde ein Stück anders inszenieren, was ich in Berlin rausbringe als jetzt in Wien.
Baden, ein Musical-Mecker in den letzten Jahren geworden. Michael Lackner ist dort Intendant. Und vor rund ein, zwei Monaten wurde bekannt, dass ein gewisser Andreas Gergen sein Nachfolger werden wird ab der Spielzeit 2025/26. Die Intendantenluft, die schmeckt Ihnen doch schon.
Ja, aber es gibt immer bestimmte Phasen. Also jede Lebensphase birgt Herausforderungen und Abenteuer. Und nachdem ich gesagt habe, ich habe jetzt lange genug in Salzburg ein Amt inne gehabt, nämlich den Operndirektor, das war 2017. Ich will jetzt wieder als freischaffender Regisseur arbeiten und wieder so ein bisschen die Freiheit genießen. Es ist jetzt wieder an der Zeit, sesshaft zu werden und tatsächlich so ein bisschen aus dieser Spirale herauszutreten. Ich freue mich sehr drauf, wirklich an diesem Ort, an diesem Standort Baden bei Wien, wirklich mich ganz auf dieses Projekt Bühne Baden zu konzentrieren dann und Spielplan zu gestalten, die Ensembles eben für die Stücke dann auch mit den Regisseurinnen und Regisseuren dann zu formieren, aber wirklich an einem Ort zu sein und wirklich die ganze Energie dann in dieses Haus zu stecken.
Ich habe jetzt schon gesagt, Baden ist sehr musical-affin, hat auch einen hohen Standard in der Musical-Branche.
Ja. Da hat Michael Lackner wirklich große Vorarbeit auch schon geleistet und wirklich schon hat tolle Stücke auf die Bühne gebracht.
War das für Sie dann auch ein bisschen so der Reiz, auf einem guten Boden jetzt weiterzumachen, der gut vorgeackert wurde?
Ja, einerseits, aber andererseits denke ich, dass ich auch schon sehr viel meinen eigenen Stil dann mit einbringen werde und eben auch, was die Stückauswahl betrifft. Toll, dass die Bühne Baden im Moment wirklich so auch einen Aufschwung hat. Ich versuche, natürlich ist das Ziel, nochmal eins draufzusetzen, genau. Eben mit Besetzung, mit Stücken. Aber wirklich, Michael Lackner, und er hat mich ja auch schon engagiert, ich durfte ja Sunset Boulevard inszenieren mit Maya Hackford und werde unter seiner Intendanz unter seiner künstlerischen Leitung auch das letzte Stück inszenieren dürfen.
Jazz. Ein leitender Übergang.
Ein leitender Übergang. Also ich darf auf jeden Fall dieses Stück nicht verhauen dann. Das wären schlechte Karten dann für die kommende künstlerische Leitung. Aber eben dieses Auswahlverfahren hat mich jetzt das letzte Jahr begleitet auch. Es gab verschiedene Vorsprechen auch. Also das war wieder eine komplett neue Situation auch für mich, dass ich wieder einer Jury vorsprechen durfte und mein Konzept vortragen durfte. Ja, und ich freue mich wirklich sehr, dass ich es geworden bin und ich freue mich sehr über die neue Aufgabe.
Was dann unter Ihrer Regie kommt, das wissen wir natürlich heute noch nicht oder dürfen es auch noch nicht sagen. In Ihrem Kopf wird sicher schon der eine oder andere Titel tickern.
Die Rechte sind schon angefragt auf jeden Fall
und
die
Lizenzen. Man muss ja auch vorplanen.
Absolut, genau.
Oft sind da ja 2 Jahre gar nichts in der Theaterbranche.
Genau.
Lassen wir uns überraschen. Jetzt aktuell kann man Ihr Werk in Nürnberg sehen, bei uns in der Heimat von BR Schlager. Ja. In der Oper in dieser Spielzeit Jesus Christ Superstar mit Lukas Meyer in der Titelrolle. War auch so ein Lieblingskandidat von Ihnen?
Absolut, ja. Also es gab Vorsingen tatsächlich. Lukas war der Beste und ich freue mich sehr, dass er es geworden ist. Er und sein Kollege Till Ormelow, der den Judas spielen kann, sind natürlich junge Hunde, die wirklich so spielbedürftig, aber trotzdem mit so einer menschlichen Tiefe auch sind und in diese Charaktere so eintauchen und so willig sind, auch tatsächlich diese Figur in allen Extremen stimmlich und darstellerisch darzustellen. Die beiden sind Anfang 20, also Till ist 22 und Lukas ist 24. Und das ist natürlich toll, mit so jungen Darstellern zu arbeiten, Darstellerinnen auch. Dorina Garucci ist ja unsere Maria Magdalena und das ist ein tolles Dreiergespann auf jeden Fall.
Die Produktion läuft jetzt in der Oper in Nürnberg. Wir haben heute mehr erfahren über den Regisseur, über einen der bekanntesten Musical-Regisseure im deutschsprachigen
Raum. Es gibt so viele andere.
Bei 80 bis 90 Werken.
Stimmt.
Sei Ihnen dieser Titel gegönnt. Das war heute im Showbühne-Interview. Andreas Gergen, herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. auf BR Schlager.